Also, das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Volley's on. Oh! What a goal! Benno Schmidt scores! Never scored! Ever! Benno Schmidt has just smashed it!
Tag, liebe FC-Fans. Wir sind im FC-Podcast und ich habe mir heute fest vorgenommen, bevor es losgeht, einmal ganz kurz Werbung zu machen, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Spotify und auch bei Apple Podcasts einmal 5 Sterne da lasst. Das hilft uns sehr und spornt uns an, hier weiterzumachen. Alle 2 Wochen, jeden Mittwoch, ist der neue Duktus, in dem wir hier Podcast-Folgen aufnehmen. Und ihr dürft auch gerne in den Kommentaren da lassen, wen ihr denn gerne mal zu Gast haben wollt. Und heute im Podcast feiern wir eine Premiere. Ich habe es ihm gerade schon zugerufen, denn das allererste Mal werden wir hier digital eine Folge aufnehmen. Und das ist eine Ausnahme, die ich bei diesem Gast sehr, sehr gerne mache. Grüße aus Köln nach München. Der Kölsch-Kafu Benno Schmitz ist mir live zugeschaltet. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, schauen wir mal, was das wird bei der Premiere. Hoffen wir mal, das hält.
Du bist Debütant im Podcast-Game, hast du mir gerade gesagt.
Genau. Erste Folge Podcast. Ja, entweder auch vielleicht die letzte oder vielleicht starten wir auch eine Karriere.
Schauen wir mal, wie es läuft heute. Ne? Wo erwische ich dich denn gerade? Ich sehe, es sieht nach einer Wohnung aus, nach einem Häuslen.
Haus, genau, zu Hause bei uns.
Und da setzt du dich für solche Aufnahmen ins Büro oder bist im Wohnzimmer?
Ich bin jetzt im Büro, die Kinder wurden außer Haus geschafft, dass wir hier Ruhe und Zeit haben, uns ein bisschen zu unterhalten.
Wie sieht denn dein Büro aus? Erzähl mal, hängen da Bilder von...
Nee, es ist einfach ein Schreibtisch und Ablage für viele Briefe und ja, deswegen.
Kein goldener Geistbock in Sichtweite.
Es ist sehr überschaubar. Nee, auch nicht.
Benno, du lebst mittlerweile wieder in München. Ist eine ungewöhnliche Einstiegsfrage, zumindest für unseren Podcast, aber wie geht's dir? Wie ist das Leben ohne Dom?
Ja, es geht natürlich auch. Ja, München ist natürlich meine Heimat, die Heimat von meiner Frau. Und deswegen sind wir einfach glücklich, wieder in der Nähe von der Familie zu sein und da auch Unterstützung zu haben. Und ja, deswegen genießen wir das schon, dass wir einfach Freunde und Familie wieder im Umfeld haben.
Für die, die es nicht wissen, du bist immer noch aktiv, ja. Die Fußballschuhe hängen noch nicht am Nagel, sondern du bist bei den FC Bayern Amateuren, wie ihr, glaube ich, sagt, ne? Bei Bayern 2 noch aktiv. Genau. Der Wechsel, kann man vielleicht drüber streiten, aber sei dir verziehen, denn du bist ja eine Münchner Jung, geboren in München, ne?
Genau. München geboren. Ich bin als 7-Jähriger zu Bayern gegangen, hat da auch eben die ganze Jugend durchlaufen, bis hin zu den Amateuren, waren, glaube ich, 13 Jahre am Ende. Und das war jetzt so ein bisschen nochmal zurückkommen. Ich wollte eben noch nicht ganz mit dem Fußball aufhören. Und ja, es macht mir einfach noch Spaß. Und deswegen war das jetzt so, die Kombination Familie und Fußball einfach da noch verbinden zu können.
Und wenn die Gazetten, die Online-Magazine nicht lügen, bist du gar nicht mehr Rechtsverteidiger, sondern Stratege auf der 6 jetzt? Oder wechselt das auch mal gerne?
Ja, also letztes Jahr eigentlich nur im Mittelfeld, genau auf der 6. Jetzt in dem Jahr, wir haben recht viele Verletzungssorgen gehabt, deswegen helfe ich da aus, wo ich auch gebraucht werde. Von meiner Erd war es sogar Rechtsverteidiger wieder, nee. Und ja, das springt so ein bisschen hin und her. Einfach, wo ich gebraucht werde, wo ich dem Team was geben kann und genau.
In welchem Fitnesszustand bist du gerade? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Regionalliga Bayern läuft. Seid ihr schon mittendrin im Geschehen wahrscheinlich, oder?
Und wir sind schon mittendrin, genau. Ja, wir haben eigentlich eine recht überschaubare Pause, Sommerpause, 3-4 Wochen, dann ging es auch schon los. Wir haben jetzt 3 Spiele hinter uns, haben jetzt am Wochenende spielfrei gehabt. Jetzt wurde wieder unser Spiel verlegt am Wochenende, weil DFB-Pokal ansteht und 60 dann im gleichen Stadion wie wir spielt und da den Vorzug haben. Und ja, das holen wir dann nächste Woche wieder nach.
Benno, wir haben einiges zu besprechen, natürlich auch viel über deine FC-Zeit, aber es ist ja schon was Besonderes, mal ein Kind der FC Bayern-Jugend einem gegenüber zu haben. Erzähl mal von deiner Zeit in der Akademie dort. Was ist das so für ein Lifestyle bei dir gewesen damals?
Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, es hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Wenn ich jetzt die Bedingungen heute sehe und wie wir es damals hatten, ich glaube, Es war damals von der U8 bis U15 alle Mannschaften, also von U8 bis zu den Profis waren an der Sebener Straße. U8 bis U15 hat er auf einem Kunstrasen trainiert. Dementsprechend war immer einteilen, Plätze einteilen, war viel los, kleine Kabinen, Kabinen teilen. Und ich glaube, der Campus ist so vor 8 Jahren entstanden. Deswegen, es sind jetzt ganz andere Voraussetzungen, wie es damals waren. Mhm. Aber natürlich, damals wie heute, FC Bayern hatte einfach die gewisse Strahlkraft. Du warst überall der Favorit. Du warst überall auch schon als 10-, 12-Jähriger irgendwo, dass du die Spiele gewinnen solltest. Und ja, deswegen war es auch damals, es war eine sehr coole Zeit. Ich konnte es nebenbei, konnte ich eben mein Abitur fertig machen, bin auf eine Fußballschule gegangen und ja, mit sehr vielen Freunden, die da mal das Gleiche gemacht haben wie ich. Egal ob dann unter Hachhegen bei 60 oder bei Bayern bei mir in der Mannschaft gespielt haben, wir haben das alle, glaube ich, durchlebt, gleich durchlebt und ja, die Freunde sind auch nach wie vor geblieben.
Wie kann ich mir denn den jungen Benno vorstellen? Was warst du so für ein Typ? Warst du ein ruhiger, ein Draufgänger? Warst du der Klassenclown?
Ich würde sagen, schon eher ruhiger. Ja, immer für den Spaß zu haben, aber ich glaube, ich konnte es immer ganz gut einschätzen, wie weit man gehen darf oder ab welchem Zeitpunkt vielleicht irgendwelche Konsequenzen folgen sollten oder können. Da habe ich schon aufgepasst und ja, die Schule, sag ich mal, gut gemacht, war okay, gut durchgekommen, aber natürlich bei dem Pensum mit dem Training nebenher bei Bayern, ja, war es eher durchkommend.
Ja, ich habe mich das gefragt, so wie ich dich kennengelernt habe, so wie man dich, glaube ich, auch selbst in Videos kennenlernt, wo du gerade, das war ein Interview bei RB Salzburg, da musst du so 19 gewesen sein, da bist du schon wahnsinnig reflektiert, ruhig, auch schon eine sehr tiefe Männerstimme in dem Alter. Ich habe mir die Frage gestellt, weil jetzt im Persönlichen, in meinem Umfeld habe ich das immer mitbekommen, je kompetitiver das Umfeld wurde, je ich in besseren Mannschaften ich gespielt habe, desto unwohl habe ich mich persönlich auch gefühlt, weil ich auch eher ein ruhiger Typ war und um mich herum waren so Weltmeister, weißt du, die haben dann immer selber auch gerne erzählt, wie gut sie sind und jetzt bist du da beim FC Bayern im Brennglas der deutschen Top-Talente. Wie ging's dir damit so? Kannst du da ein bisschen relate mit dem, was ich erzähle oder war das kein Thema?
Ja, doch. Also ich sage, ich bekomme es ja heute eigentlich noch live mit. die Jugend hat sich nicht groß verändert. Ich habe immer probiert, irgendwo meine Sache zu machen, das, was ich geben kann, bestmöglich zu erfüllen. Und am Ende war es nicht so, ich muss Fußballprofi werden, sondern wenn es klappt, geil, ist ein Traum. Aber wenn es nicht klappt, dann habe ich auch das Abitur gemacht. Deswegen, ich habe schon alles dafür getan und versucht, dass ich es eben schaffe. Aber wenn es jetzt nicht so gekommen wäre, ja, dann wäre es halt auch irgendwas anders geworden.
Mal ein Trainingsanekdötchen, was hier so als erstes kommt, vielleicht wenn ihr da in der Kabine sitzt oder wenn es mal rausging auf dem Platz, gibt's da ein Bild, eine Geschichte, die dir in den Kopf kommt?
Was? Jetzt spontan, muss ich echt sagen, tue ich mir gerade schwer.
Ich kann dir ja mal eins mitgeben. Da sind wir auch schon im gehobeneren ja. Alter, aber du hast dann ja auch bei den Profis des FC Bayern mit trainiert. Und Namen wie Jupp Heynckes und Pep Guardiola waren dann auch deine Trainer. Erzähl mal davon.
Ja, genau. Also es war so Vorbereitungszeit, wo ich eben bei den Profis dabei sein konnte, die komplette Vorbereitung mitmachen konnte. Und ja, es war natürlich schon eine sehr aufregende Zeit. Man ist schon auch an seine Grenzen gekommen. Es waren dann ja Gegenspieler im Training, Robben, Ribéry, je nachdem, wie die Seiten eben so besetzt waren. Ja, aber es war einfach cool, als Junge da irgendwas mitzunehmen, aufzuschnappen, auch unter Guardiola. Er hat sich auch wirklich für die jungen Spieler interessiert, auch immer mal wieder dann oben im Verlauf der Saison mittrainiert. Und ja, ich glaube, für einen jungen Spieler gibt's eigentlich nichts Besseres wie solche Trainingseinheiten, wo man einfach ein bisschen was mitnehmen kann. Allein die, ja, wie die Profis damals umgegangen sind mit Aktivierung, Formtraining, was die schon Formtraining alles investiert haben in ihre Zeit, in ihren Körper. Ja, das war schon herausragend und muss man auch sagen, deswegen waren sie zu Recht so gut, wie sie eben waren, weil sie dann doch wahrscheinlich mehr gemacht haben wie viele andere.
Kannst du das in Worte fassen? Jupp Heynckes und Pep Guardiola sind ja zwei große Namen, die zum einen und vor allem großen sportlichen Erfolg auch erreicht haben. Also mir wird da jetzt kein Titel einfallen, den sie noch nicht erreicht haben auf Clubebene. Was machen solche Persönlichkeiten und Menschen aus? Kannst du das zusammenfassen?
Ja, ich glaube, allein schon die Namen oder allein diese Körperhaltung, diese Ausstrahlung, die jeder Einzelne auch hat, ich glaube, ja, man hängt den mehr oder weniger an den Lippen, man glaubt alles, man saugt alles auf, und ich glaube, dass das schon jedem Spieler so ging, egal ob man jetzt 18 war oder 30 oder vielleicht 35, ich weiß nicht. Ich glaube, dass jeder da schon auch das aufgesaugt hat oder zumindest zugehört hat.
Und wie ging's Benno Schmitz, der dann in die Profikabine kommt mit Spielern wie den genannten Robben, Ribéry? Ich weiß nicht, was müsste das noch für eine Zeit gewesen sein?
Schweinsteiger, Lahm.
Na klar.
So, ja, es war so.
Da gehst du in die Kabine.
13, sag ich mal, so kurz davor wurde, glaube ich, Champions League Finale verloren. Mhm. Also, es war so die Zeit, wo Bayern daheim Champions League verloren hat, das Finale. Und dann war ich so eben oben mit dabei, aber es war von Anfang an irgendwo eine Aufbruchsstimmung auch in der Mannschaft zu spüren. Aber natürlich, du hockst am Tisch mit Mario Götze, egal wer da alles Namen, wo du definitiv kleiner warst oder noch kleiner warst als 18.
Und wer hatte den festesten Händedruck aus der Truppe?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, da waren alle irgendwo, wo man doch sich eher vielleicht kleiner gemacht hat, wo man gesagt hat, hey, cool, dass du da bist, und genickt.
Gab es da einen Moment, wo du nervös warst? Kann man das schnell ablegen?
Ja, es ist natürlich, erste Training ist natürlich schon unfassbar, aber mit jeder Trainingseinheit wird es besser. In gewisser Weise wird er dann auch sowas schnell zur Normalität, was eigentlich schon auch wieder krass ist, aber man gewöhnt sich, wie der Mensch einfach auch so ist, man gewöhnt sich an gewisse Umstände, und deswegen, aber natürlich war jedes Training irgendwo bei den Profis was Besonderes.
Dein erster Kontakt mit Köln, habe ich eine Vermutung, welcher das sein könnte, zumindest einer der ersten, und ich habe dem Ganzen sogar beigewohnt, ohne dass ich jetzt wusste, dass du da beteiligt warst. Das habe ich jetzt erst in der Recherche rausgefunden. Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte?
Ja, ich habe auch schon mal dran gedacht, was denn so war oder wann ich in Köln gespielt habe, auch davor. Mir fällt mal eine Sitzblockade ein vor dem Stadion von den Köln-Fans. Ich war da eben bei Leipzig.
Das war das noch erste vorher, Spiel von Leipzig. Sogar. Ja, aber erzähl gern trotzdem erstmal die Leipzig-Story.
Also das war so mit RB Leipzig, genau, erstes Spiel in Köln als Aufsteiger, und es war ja doch damals nochmal, sage ich, mehr verpönt oder einfach mehr, ja, das auch von den gegnerischen Fans einfach, sag ich mal, dass da mehr Stimmung gemacht wurde oder auch so ein bisschen dem Konstrukt aufzeigen wollten. Und ich weiß, dass wir in Köln waren, sind zum Stadion gefahren, Richtung Stadtwald eben hinten durch, und dann hieß es nur Stopp, es geht nicht weiter, war, glaube ich, eine Sitzblockade von den Fans. Ich glaube, das Spiel ist bestimmt eine halbe Stunde später angefangen worden, was auch erstmal zu schaffen ist. Es hat auf alle Fälle alles recht lang gedauert. Wir haben lange im Bus gewartet, bis dann weiterging. Und ja, genau, das war jetzt so meine erste Erinnerung. Sonst.
Ich gebe den Tipp, ich habe bewusst Köln gesagt und nicht der FC.
Nachname vielleicht.
Also, es geht um die Aufstiegsrelegation 2014, als du mit Bayern 2 gegen Fortuna Köln damals gespielt hast. Hinspiel 1-0 im Südstadion, 86. Minute, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ein dramatisches Rückspiel, in dem ihr eigentlich 2-0 führt, ihr macht sogar noch in der 88. kurz vor Schluss das 2-0, wo man sagt, okay, ist der K.O.-Stoß. Und dann macht die Fortuna in der 94. noch den Anschlusstreffer, und durch die damalige Auswärtstorregel ist dann eben Fortuna Köln das in die dritte Liga aufgestiegen, und ihr seid als Bayern Regionalligameister drin geblieben.
Ja, genau. Nee, es war sehr bitteres Spiel, sehr bitterer Nachmittag, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel über dominiert, das Rückspiel. Fortuna hat auch noch eine gelb-rote Karte bekommen in der 70. Also selbst wenn wir genau mit diesem 1-0 in die Verlängerung gegangen wären, es hat sich so angefühlt, es kann nichts mehr schief gehen. Dann schießt du es 2-0 und ich glaube, 95. Minute Befreiungsschlag oder ein sehr einfacher Ball, sagen wir mal, vom gegnerischen 16er, der dann Torwart durchrutscht und auf einmal bist du raus. Ja, war ein harter Einschlag in die Realität, muss man so sagen. Und Christian Rosebold, der Physio, hat auf der anderen Seite mitgefeiert.
Nein, wirklich?
Hat er mir auch noch lange vorgehalten und auch ein paar Videos gezeigt.
Ose war bei der Fortuna, echt?
Der Ose war bei der Fortuna auf der Traube drauf. Noch ein bisschen mehr haben.
Liebe Grüße an unseren Medizinmeister beim FC aus der Herrenmannschaft. Das ist ja eine lustige Anekdote, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Also dein erster Kontakt mit Köln war für dich persönlich, ja, suboptimal.
Suboptimal, genau.
Damals wahrscheinlich noch keinerlei Gedanken gehabt, dass die Stadt Köln mal deine Heimat werden könnte und sogar die Geburtsstadt deiner Kinder.
Nee, überhaupt nicht, natürlich nicht. Und im Endeffekt, so viel haben die Mannschaften jetzt auch nicht direkt gemeinsam, dass man sagt, es kommt von einem zum anderen.
Da hast du absolut recht. Du bist dann von Bayern 2 Richtung Salzburg und hast da auch schon die ersten Titel gewonnen. Kann ich ja einmal kurz erwähnen. Also europäisch gespielt sowieso. 2015 das Double geholt, 2016 das Double geholt. Also direkt mal in jungen Jahren den Trophäenschrank voll gemacht. Wie war das so, die ersten Schritte dann als junger Mann richtig von zu Hause weg zu sein?
Ja, also ich muss sagen, so auch im Nachhinein war das irgendwo die beste Möglichkeit für mich und die beste Lösung, die es ergeben hat. Salzburg, München, du kannst es in 1,5 Stunden fahren und das erste Mal eben von zu Hause weg. Aber jetzt, wenn irgendwas ist, auch freie Tage, konnte man dann zu Hause nutzen, konnte man bei der Familie sein. Deswegen, die Entfernung war optimal und ja, auch was man in Salzburg für Möglichkeit hatten, ist jetzt auch kein normaler österreichischer Bundesligist, sag ich mal. Es war schon herausragend und dementsprechend wirklich eine sehr schöne Zeit für mich. Auch, dass ich da mit meiner jetzigen Frau, sind wir da schon zusammengezogen in Salzburg und ja, dass wir das alles zusammen erleben konnten, war schon ja wirklich schön.
Ich habe kein Gefühl dafür, so ein Titel in Österreich, wenn du den jetzt gegen, weiß nicht, einen Aufstieg mit dem FC oder einen Klassenerhalt mit dem FC gegenwiegen müsstest, was gewinnt da?
Schwierig.
Gemeine Frage im FC-Podcast.
Deswegen nehmen wir ja beides mit.
Ja.
Nee, natürlich.
Aber du kannst gerne mal die Unterschiede beschreiben.
Man kann es auch wirklich schwierig vergleichen. Okay. Allein von den Fans ist es nicht zu vergleichen. Mhm. Du hattest in Salzburg vielleicht einen Schnitt von 10.000, 15.000, wenn es hochkommt. Zuschauer, die da waren, und in Köln ist jedes Spiel ausverkauft. Allein die Emotionalität, die Nähe zum Verein ist einfach in Köln was ganz anderes wie in Salzburg. Deswegen, und es war auch so in Salzburg, es hat irgendwo jeder von dir erwartet, dass du auch Meister wirst. Es war damals auch recht klar, sag ich mal, die Meisterschaften. Wir waren deutlich besser wie die Gegner und deswegen war es auch in Köln einfach von der Herausforderung, glaube ich, schon nochmal was ganz anderes.
Lass uns über deinen Wechsel zum FC sprechen. Also du bist dann über Salzburg dann zu RB Leipzig nach Deutschland und da haben wir dich dann im Sommer 2018 verpflichtet. Der FC war gerade abgestiegen. Was hat dich dazu bewogen zu sagen, okay, bei RB Leipzig grundsätzlich ja Top-Bedingungen, Erstligist, ich gehe nach Köln?
Ja, also das erste Jahr in Leipzig ist für mich ganz gut gelaufen. Ich glaube, ich habe mehr als die Hälfte der Spiele gemacht. Wir wurden Vizemeister gleich im ersten Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Und im zweiten Jahr war für mich persönlich ein schwieriges Jahr. Ich habe eigentlich gar keine Spiele gemacht. Ich glaube, ich habe 2, 3 Spiele vielleicht nur über die Saison gemacht. Deswegen gab es auch schon mal im Winter einen Kontakt auch nach Köln.
Wer war das? Wie läuft das dann? Wie wurde das an dich rangetragen?
Also es war damals, über Frank Ehlig ist der Kontakt zustande gekommen, der mich damals eben auch schon dabei war. Der war damals in Leipzig. der damals schon den Vertrag gemacht hat, sag ich mal, von Salzburg nach Leipzig und der dann eben mit Armin Fee nach Köln gekommen ist. Und deswegen gab es damals, sag ich mal, einen losen Kontakt schon im Winter. Und es hat da nicht geklappt. Aber ja, ich habe mir dann gedacht, auch nach dem Abstieg, es war wirklich eine super Mannschaft, die da leider eben absteigen musste. Das war, glaube ich, im Jahr von der Europa League, wo einfach auch viel zusammenkam mit Verletzungen, Doppelbelastung etc. Und ja, deswegen war es für mich überhaupt kein Thema, ob jetzt erste oder zweite Liga. Ich wollte einfach wieder Fußball spielen. Und ja, nachdem ich Köln eben in der Bundesliga erlebt habe, war das für mich auf alle Fälle eine gute Sache, die ich mir auch da schon vorstellen konnte.
Jetzt will ich die Interna wissen. Ich habe gerade schon mal angedeutet, wer ruft da an, aber wie läuft das dann genau? Dann kommt über Frank Ehlich der Kontakt zustande, hey, der FC möchte dich haben. Was sagst du? Oder muss man dann schon relativ schnell entscheiden, das mache ich? Wie lief das da bei dir in dem Fall ab?
Also ob sich jetzt Frank Ehlich direkt gemeldet hat, das weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Es war alles natürlich über meinen Berater ist gelaufen, der dann gemeint hat, dass eben eine Anfrage kam oder Interesse gibt.
Der ruft dann an oder dann, schreibt ihr, habt ihr einen WhatsApp-Chat?
Ja, nee, wir telefonieren dann, stimmen uns kurz ab und genau, nur ob ich es mir mal, sag ich mal, grundsätzlich vorstellen kann, und dass man sich einfach mal zeitnah zusammensetzen will. Und dann hatte ich mich eben mit Armin Fee und Frank Ehlich getroffen. Und für mich war eigentlich ab dem Zeitpunkt schon klar, dass ich das auch machen will. Und ich glaube, wahrscheinlich war das Treffen irgendwann im März, April. Es war schon recht sicher, dass Köln eben absteigt. Aber für mich war das ja kein Hindernis dafür.
Wo habt ihr euch getroffen? Wo lädt der FC dann hinein? Weißt du das noch?
Ja, tatsächlich war es in Leipzig, weil Ehlich noch eine Wohnung oder ein Haus in Leipzig hatte.
Ja.
Und deswegen haben wir uns dann da kurzerhand vor Ort getroffen.
Und dann sagt man erstmal mündlich zu wahrscheinlich oder werden dann auch schon Verträge gemacht?
Ja,
wenn wir uns jetzt so im März, April befinden?
Ich denke, dass dann recht schnell wahrscheinlich über Zahlen einfach gesprochen wurde, ein Angebot geschickt, was mir dann auch gezeigt wurde. Und dann habe ich
im PDF-Anhang dann? Oder wie sieht das dann aus?
Kann gut sein, dass da per E-Mail mal eine Seite, sag ich mal, wie ein Screenshot rauskommt oder als PDF. Genau, und nee, wo ich dann auch, glaube ich, recht schnell einfach auch zugesagt habe, dass ich das gerne machen will.
Ich frage da immer so nach, weil das ist ja schon irgendwie dann so offensichtlich wie kurios, dass dann schreibt dann frank-ehrlich@fc-köln.de, schreibt dann an ceo@rbleipzig.de mit Benno Schmitz@web.de in CC. Wir möchten
gerne. Gut, da bin ich gar nicht dabei. Also das mit Leipzig, das überhaupt nicht. Es war jetzt eher an meinen Berater, sag ich mal, so das Angebot und dann im Endeffekt, es regeln die Vereine untereinander. Deswegen, da war ich dann definitiv nicht mehr dabei.
Und dann bist du das erste Mal am Geißbockheim gewesen, auch zum Trainingsauftakt dann?
Ja, schon ein paar Wochen davor, wahrscheinlich ja, 3-4 Wochen davor, würde ich sagen. Es war schon kurz nach der Saison eben, dass ich auch zugesagt hatte, auch da war wahrscheinlich mein Medizincheck gemacht habe. Und ja, ich glaube, ich hatte es auch direkt verbunden mit Wohnungsbesichtigungen. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wirklich 8 Besichtigungen an 2 Tagen.
Boah.
Eine hätte ich genommen, zugesagt, nicht bekommen. Ich glaube, das kennt man in Köln auch. viel anschauen und doch am Ende länger warten. Ja, bin dann eigentlich auch ohne Wohnung erstmal ins Hotel gezogen und habe dann gesagt, okay, ich schaue vor Ort, wenn ich da bin, einfach, was geht.
War die erste Wohnung auch die, in der du dann bis zum Ende gewohnt hast? Oder bist du mal umgezogen?
Nee, wir haben 5 Jahre dort gewohnt und sind dann im letzten Jahr sind wir in ein Haus gezogen, genau Richtung Lindenthal. Waren davor mitten in der Stadt. Es war, ja, wir haben noch einen Hund. Dann war das erste Kind schon geboren, das zweite unterwegs, wo wir gesagt haben, okay, das wird dann mit der Wohnung zu klein und eben sind dann noch in ein Haus gezogen in Lindenthal.
Stimmt, habt ihr da nicht so innerer Grüngürtel, Bahnhof West, so die Ecke irgendwo gewohnt?
Ja, also direkt belgisches Viertel, ja. Stadtgarten, sag ich mal, mittendrin irgendwo, doch den Park, aber vor der Haustür gehabt. Ja, also ich muss sagen, wir haben es geliebt, dort in der Stadt zu leben, einfach ja alle Cafés fußläufig zu haben. Man ist trotzdem beim Training in einer Viertelstunde. Ja, das hatte schon definitiv was.
Wenn wir jetzt auf das belgische Viertel eine Benno Schmitz Heatmap legen, wo wäre es dunkelrot gewesen? Wo, oder vielleicht auch die Familie Schmitz, wo habt ihr am meisten Zeit verbracht?
Ja, fußläufig war immer Heiland gut zu erreichen. Ja, und dann die ganzen Cafés einfach direkt drumherum. Ich sag Richtung Friesenplatz vor. Ja, also bis Rudolfsplatz irgendwo da. Da gibt's ja einiges an Restaurants und Cafés.
Ja, definitiv.
Zum Ausprobieren.
Wollen wir jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, ohne dass die unsere Partner werden, ne?
Ja, genau.
Was hattest du für Eindrücke hier am Geißbockalm und auch von der Mannschaft? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, es hat sich ja doch am Geißbockalm auch noch einiges gemacht. Ich habe das auch so erst im Nachhinein eigentlich. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich an meinem ersten Tag schon in der Kabine im Keller war, die damals noch aktuell war. Die wurde doch eher immer versteckt. Ich kann mich auf alle Fälle noch an die alte Halle erinnern, wo auch gut gearbeitet wurde, sagen wir mal, in den Jahren jetzt.
Es wurde früher erst unterschrieben und dann die Räumlichkeiten gezeigt.
Genau, das kann gut sein. Ob es jetzt bei mir so war, bei mir war auch ja ein gewisses Vertrauen mit Frank Ehlig da, dass ich ihn gekannt habe. Und ich glaube, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob ich am ersten Tag alles schon gesehen habe.
Gestern Abend, wir haben ja Elias Giri zurückgeholt, den du auch kennen wirst. Und mit ihm konnten wir jetzt so eine richtige Führung machen. Und unser Chefcoach René Wagner hat so ein bisschen ganz stolz gezeigt. So, ja, guck mal, hier ist das und das ist auch neu und das wird jetzt auch noch gebaut und so. Ist auf jeden Fall eine andere Ausgangslage.
Ja, definitiv hat sich einiges getan.
Du bist dann direkt aufgestiegen auch mit dem FC in der ersten Saison. Also mit dem Kader, glaube ich, war das ja auch von außen von allen zu erwarten. Aber wahrscheinlich dann, wie das doch so ist, als Liga-Primus und als den alle schlagen wollen, gar nicht so einfach und jedes Spiel ein Stückchen Arbeit, oder? Wie denkst du da zurück?
Ja, also definitiv, es war auch irgendwo im Nachhinein betrachtet auch trotzdem eine komische Saison. Klar sind wir als deutlicher Favorit gestartet. Es wurden ja von Anfang an irgendwie Vergleiche zu Bayern in der Bundesliga gezogen mit dem Kader in der zweiten Liga. Aber es war überall auswärts Festspiele. Es waren richtige Events, wo man erlebt hat. Und jeder war eigentlich da, um uns zu ärgern. Und natürlich zweite Liga. Das ist nicht so, dass du da einfach hinfährst und sagst, du gewinnst. Und auch mit der Vergangenheit, du bist abgestiegen. Du bist, glaube ich, tatsächlich auch als 18. abgestiegen, muss man auch sagen. Es ist nicht so einfach, dass du dann direkt in eine Favoritenrolle kommst, wo du sagst, du hast eigentlich das Jahr davor nahezu oder sehr viele Spiele einfach verloren, bist deutlich abgestiegen, dass du das dann so schnell drehst. Und es war dann auch im Umfeld schnell zu merken, sobald nicht gewonnen wurde, sobald es länger unentschieden stand, Niederlagen, dass da einfach Unruhe auch schnell aufkam. Und deswegen war das definitiv keine ganz einfache Saison, obwohl wir doch recht souverän, muss ich ja auch nochmal im Nachhinein sagen, ich glaube, wir sind eigentlich am 32. Spieltag ohne das letzten
Im beiden, Zug schon, ne? Meine ich,
genau,
oder?
Genau, im Zug. Genau, ohne Ergebnisse noch einfahren zu müssen, schon aufgestiegen. Also deswegen im Nachhinein, es war doch eigentlich eine sehr gute Saison. Und man sieht, wie schwer sich einfach die Mannschaften getan haben. Mit uns ist, damals ist, glaube ich, Hamburg mit Köln abgestiegen. Die haben jetzt, weiß nicht, 7, 8 Jahre gebraucht, um dort wieder hochzukommen. Und hatten, glaube ich, auch keine schlechteren Voraussetzungen wie wir damals. Und deswegen, war das, glaube ich, schon eine wirklich gute Leistung, die teilweise im Umfeld einfach nicht ganz so angekommen ist.
Wie war es für dich persönlich? Du hast so gemischte Zeiten bekommen. Ich glaube, 17 Spiele waren es über die Saison verteilt, ne? Warst du da zufrieden?
Ja. Ich muss sagen, was ich schon im Nachhinein gemerkt habe, ich habe einfach ein Jahr kein Spiel gemacht. Hab dann Vorbereitung, wo man doch immer sagt, okay, das ist eine neue Chance für jeden. Für mich war es einfach Neustart in einer neuen Mannschaft, wo man sich zeigen kann, wo man auch Spielzeit bekommt, was auch gut machbar ist, um einfach wieder so ein bisschen die Wettkampfhärte zu bekommen. Und ich habe mich dann tatsächlich im letzten Vorbereitungsspiel, ich glaube, ein Faserriss mit Sehnenbeteiligung, war dann erstmal 6 Wochen raus. Und dann waren die ersten 5 Spiele, wurden, glaube ich, auch gewonnen. Es war dann einfach auch ja nicht so einfach, da direkt reinzukommen. Und die Mannschaft hat es gut gemacht. Und deswegen war es am Ende war's bestimmt okay, aber nicht mein bestes Jahr.
Mhm. Wie schwierig waren dann die darauffolgenden 2 Bundesliga-Jahre für dich und auch für die Mannschaft?
Ja, also es waren natürlich ja sehr anstrengende, herausfordernde Jahre. Ich glaube einfach, wahrscheinlich schon mit dem Höhepunkt Relegation in Kiel, wo wir knapp nochmal uns gerettet haben. Ja, es war natürlich, du willst und probierst, aber ja, teilweise läuft es einfach nicht so gut. Und du weißt auch nicht, warum oder weshalb manches eben so läuft, wie es läuft. Und deswegen waren das, glaube ich, schon ja auf alle Fälle sehr herausfordernde Jahre.
Lass uns gerne mal über diese Zeit sprechen mit der Relegation. Das ist ja auch noch mitten in dieser Corona-Phase gewesen, die ja auch einen Bruch in den gesamten Spielfluss gebracht hat. Das hat man, glaube ich, von außen zu bewerten, auch euch angemerkt so ein bisschen. Nach dieser schwierigen Endphase dann in der Saison 2021 kam dann nochmal Friedhelm Funkel und der hat auf Benno Schmitz hinten rechts gesetzt. Was hat der bei euch verändert, was hat der bei dir verändert, dass ihr da trotz einer 0-1-Niederlage im Hinspiel so ruhig geblieben seid und dann auch da wieder ja rückblickend souverän dann die Relegationsspiele absolviert habt?
Ja, also ganz so souverän. Es war schon enger, glaube ich, dann als das Ergebnis zumindest. In dem Rückspiel ist schon einiges
na gut,
sehr gut für uns gelaufen. Ja, ich muss sagen, gerade als Friedhelm Funkel kam, man hat ihm einfach angemerkt, wie viel Erfahrung er schon hatte in diesen Situationen, in diesen Extremsituationen. Und man hat es ihm einfach als Spieler komplett abgekauft. Das, was er gesagt hat, wie er sich nach außen hingegeben hat. Er hat von Anfang an gesagt, ich glaube, wir hatten 6-7 Spiele eigentlich noch in der regulären Saison, wo er schon von Anfang an gesagt hat, am Ende zählt eigentlich nur der Klassenerhalt und es wird oder es kann gut möglich sein, dass eben noch 2 Spiele dazukommen. Und ich glaube, wir hatten in Berlin gespielt am 33. Spieltag, wo wir eigentlich schon hätten absteigen können, gewinnen müssen und wir haben auf Unentschieden gespielt die letzten 10 Minuten, weil ja Friedhelm Funkel gesagt hat, der Punkt, der wird noch Gold wert sein. Wir nehmen den mit, haben eben nicht offensiv gewechselt. Das hat auch jeder Spieler, glaube ich, nicht ganz so verstanden. Warum? Warum machen wir das jetzt? Aber am nächsten Wochenende mit dem Heimspiel gegen Schalke ist alles aufgegangen, wo wir es nochmal zumindest zum Relegationsplatz uns retten können. Und ich glaube, dass einfach die Stärke war, dass ihm jeder, das erstmal geglaubt hat, abgekauft hat und dass er diese Ruhe in dieser Extremsituation auch ausgestrahlt hat.
Ich habe mir die Frage gestellt, in der kommenden Saison hat dann ja Steffen Baumgart übernommen, wo du auch unumstrittener Stammspieler dann wurdest. ChatGPT hat die Frage vorgeschlagen, ob die Zeit unter Funkel dein absoluter Wendepunkt beim FC war. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es Steffen Baumgart war. Was würdest du sagen zu diesen beiden Thesen? Vielleicht auch gar kein Wendepunkt.
Nee, ich glaube schon, dass es Steffen Baumgart war. In dem Sinn, der mir, ja, wir kamen eben aus der Relegation, was man schon sagen musste, wir waren immer ein gutes Team, aber durch diese Relegation, die hat uns schon nochmal wirklich zusammengeschweißt als Mannschaft. Und wir hatten einen komplett neuen Spielstil übernommen von Steffen Baumgart, den er ab dem ersten Tag uns eingetrichtert hat. Und ich glaube, was dem zugute kam, dass wir ab den ersten Testspielen einfach Ergebnisse und Erfolgserlebnisse hatten und jeder hat einfach an diesen Stil, an dieses Spiel geglaubt. Jeder hat an seinen Mitspieler geglaubt. Wir waren einfach als Mannschaft so eng, dass man sagt, ja, ich glaube, sowas erlebst du selten in der Bundesliga und was uns dann einfach auch so die Jahre dann noch getragen hat.
Kannst du das beschreiben? Woran merkst du, dass das sowas zusammenschweißt?
Ja, es ist schwierig, sage ich, nach außen hin zu beschreiben, aber es sind einfach Extremsituationen, die du dadurch lebst. Ein Tag Bundesliga, zweite Bundesliga, können einfach darüber entscheiden. Ein Spiel 90 Minuten, wo du sagst, auf blöd bekommst du eine rote Karte und dieses Spiel ist vorbei, oder wie wir ganz am Anfang waren, Relegation, du dominierst und ein Torwartfehler und du steigst auf oder nicht auf. Mhm. Und das sind einfach schon Extremsituationen, wo man sagt, man ist dadurch ja scheiße gegangen, auch die Wochen davor. Und wenn es dann einmal gut läuft, du bist als Team so eng geworden in der Mannschaft, in der Kabine. Und ich glaube, von dem haben wir einfach gelebt, dass jeder vom anderen gewusst hat, egal was ist, der haut sich rein, der gibt alles, er probiert alles. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es nicht so. Aber du weißt zumindest von den Basics, von den Grundeinstellungen, dass jeder auf der gleichen Wellenlänge ist.
Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine Fanfrage einzuflechten. Wir geben bei Instagram immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen für unseren Gast. Und Mika LWN möchte von dir wissen, was war der Mitspieler beim FC, mit dem du dich am besten verstanden hast?
Ja, also nach wie vor mit dem Kainzi bin ich im regelmäßigen Austausch. Ja, auch mit dem Timo Hübers hat uns jetzt erst vor ein paar Wochen mal besucht, weil er auf der Durchreise war. Genau.
Was habt ihr gemacht?
Wir waren nur eigentlich bei uns im Garten. Er war auf der Durchreise, glaube ich, in Urlaub und ist dann eben über München gefahren, weil es dann doch immer so ein bisschen die Hälfte von Südtirol und Alpen und Berge ist. Ganz klassisch, glaube ich. Entweder wir haben ein Frühstück zusammen gemacht, der, glaube ich, hier übernachtet und dann Abend gegessen, Frühstück und dann wieder weitergezogen.
Einen der beiden Wegbegleiter haben wir gebeten, dir eine Nachricht zu hinterlassen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Du wirst ihn sofort erkennen.
Mein lieber Benno, die Verlässlichkeit in Person. Unvergessen bleibt dein Ankündigungsvideo, wie du zum FC gekommen bist. Unvergessen bleibt auch das Video aus Kölsche Cafu beim Saisonrückblick und natürlich dein Tor gegen Leverkusen. Ich glaube, alle FC-Fans haben dich als sehr verlässlichen, guten Bundesliga-Außenverteidiger in Erinnerung, der super Halbfeldflanken spielen kann und den Pass in die Tiefe auf Dejo perfekt initiiert hat. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg noch alles Gute. Bin froh, dass wir so lange zusammengespielt haben und dass wir auch weiterhin noch in Kontakt sind und gute Freunde geworden sind. Wir haben ja auch privat gemeinsam viel erlebt. Und ja, meine Frage an dich, wie sind denn deine Pläne für die kommenden Saison mit der Mannschaft, mit den jungen, wilden, talentierten und deine persönlichen? Liebe Grüße.
So, Benno, jetzt müssen wir ganz kurz, bevor du direkt antwortest, dabei. Ja, genau, da steckt ganz viel drin. Das müssen wir jetzt mal langsam aufdröseln. Also, ich habe mir Notizen gemacht. Wir machen das jetzt Step by Step. Okay. Zunächst einmal Kölsche Cafu Video. Ich denke, es ist gemeint, wo du an der Copacabana, an dem Kölner See, mit brasilianischem Hut und Tanktop den Ball hochhältst, vermute ich.
Würde ich jetzt auch drauf kommen. Und lustigerweise muss ich auch sagen, teilweise ist der Spitzname nach wie vor noch Kölsche Cafu bei uns in der Kabine, weil es auch die Jungen mitbekommen haben in München. Es begleitet mich nach wie vor noch.
Erzähl von der Geschichte, wo kommt dieser Spitzname her?
Ja, es ist so ganz, ganz wissen tue ich selbst nicht mehr. Ich glaube, es war einfach, Johnny bei euch hat gute Arbeit gemacht in der Medienabteilung. Ich weiß nicht, warum er mich da drauf getauft hat. Ihn hat es irgendwie dran erinnert, über meine Flankenläufe vielleicht, über meine Läufe über Außen und Flanken. Und irgendwie bin ich dann zu dem Spitznamen über euer Medienteam gekommen.
Genau, das war, glaube ich, die kürzeste Recherchearbeit meiner Podcast-Historie. Ich habe mich einmal kurz umgedreht. Liebe Grüße an Johnny Walsh, unseren nordirischen Fußballverrückten. Der hatte mir erzählt, die Geburtsstunde war das Spiel in Augsburg. 3-2 Sieg, wo du aufgedreht hast und mindestens eine Vorlage gemacht hast. Und in dem Moment hat das getwittert und von da an war es in der Welt. Wurde das auch in der Mannschaftskabine aufgenommen? Also damals schon?
Ja, definitiv. Definitiv. War ab dem Zeitpunkt war es ein Spitzname, ja. Das wurde auch groß über eine ja, am Geißbockheim auch posaunend über den Trainingsplatz gerufen. Deswegen, das ist in der Mannschaft schnell angekommen.
Schön auch zu hören, dass das dann bis heute selbst in Süddeutschland dein Spitznamen ist.
Ja, tatsächlich.
Dann zweiter Punkt, der Kainzi-Memo, dein Tor gegen Leverkusen. Denke ich, haben wir auch alle noch vor Augen. 1-0 Führungstreffer damals im kleinen Derby. Brustannahme und dann schön Volley ins lange Eck gehauen. Erzähl uns von dem Moment. Was bleibt da noch hängen in deinem Kopf?
Ja, also es war unglaublich, das Tor. Natürlich habe ich auch nicht gewusst, wie ich jubeln soll. Das Video habe ich auch öfter gesehen.
Das muss ich jetzt hier einblenden.
Genau. Nee, es war natürlich ein Wahnsinnsmoment in dem wichtigen Spiel, in diesem, muss auch für die Fans um so viel geht, da so ein Tor zu schießen, war natürlich was ganz Besonderes.
Schade, dass es damals nicht zum Sieg gereicht hat, dann hättest du dich, glaube ich, noch tiefer in die Geschichtsbücher geschrieben. Aber auch so wird sich da jeder dran erinnern. Kurioserweise, weil du ja in derselben Saison auch dein erstes Pokaltor geschossen hast und auch das ja wieder ein Traumtor war mit so einem Distanzkracher. Da habe ich noch ganz genau Sages Adamian in den Ohren, der sagte, ja, der Benno, der kann es halt einfach nur schön.
Ja, genau. Das haben auch beide tatsächlich zum Tor des Monats geschafft, aber leider nicht gewonnen.
Für uns, für die Kölner, bist du da, das wird das Tor des Jahres bleiben. Dann erwähnt, und da weiß ich nicht genau, was er meint, Kainzi, den Pass in die Tiefe auf Dejo. Da musst du jetzt bitte auflösen.
Das waren so diese Zeiten unter Steffen Baumgart, wo ja, wir hatten natürlich einen gewissen Stil gespielt und es wurde immer von den Achtern, Zehnern wurden immer Tiefenläufe verlangt. Egal was ist, sie müssen immer tief gehen in 16er, die Linie runter. Und wenn ich natürlich nicht wusste, wohin, schicken die schon einfach tief und der macht schon irgendwas. So ungefähr kam es dann, glaube ich, an seiner Anekdote.
Okay, und da würdest du auch mitgehen, dass man da, es hätte mir damals als Rechtsverteidiger geholfen, einfach zu wissen, den Ball kann ich immer spielen.
Ja, nein, es war natürlich, du hast gewusst, dass eine Lösung immer da ist und wenn er nicht ankommt, dann bist du vielleicht im Gegenpressing direkt drin.
Dann erwähnt Kainzi, dass ihr viel privat erlebt habt. Was hat euch zusammengeschweißt, auch außerhalb des Platzes?
Ja, also ich glaube auch, unsere Frauen verstehen sich einfach sehr gut. Wir haben zum ziemlich ähnlichen Zeitpunkt sind wir angekommen. Kainzi kam, glaube ich, ein halbes Jahr später als ich. Auch eben noch in die Zweitligasaison. Und wir hatten auch damals schon in Österreich, haben wir schon gegeneinander gespielt. Er bei Rapid Wien, ich bei Salzburg. Deswegen haben wir uns da schon, sag ich mal, lange gekannt als Gegenspieler. War auch wahrscheinlich dann schon 3-4 Jahre her. Und ja, deswegen, unsere Kinder sind dann zusammen in die Kita gegangen. Wir sind auch zusammen in Urlaub gefahren und deswegen haben wir nach wie vor einen sehr guten und engen Kontakt.
Und dann kommen wir zu seiner Abschlussfrage, zur eigentlichen Frage des Ganzen. Wie deine Pläne jetzt aussehen mit den jungen Wilden da an der Bayern Akademie?
Ja, es ist für mich einfach noch, wie ich davor schon gesagt habe, ich habe einfach noch Spaß am Fußball und ich probiere möglichst viel an die Jungen weiterzugeben. Es ist nicht immer leicht bei uns, weil wir auch viel Fluktuation haben zwischen den Mannschaften. Die Profis brauchen Spieler, viele Verletzungen und ja, da probiere ich einfach ein Stabilisator zu sein in der Mannschaft und einfach auch den Jungen Tipps geben, wo sie vielleicht dran arbeiten können, in gewisser Weise vielleicht auch für ihre nächsten Schritte irgendwo immer mit einem Ratschlag zur Seite zu stehen und sie da bestmöglich zu unterstützen. Ich glaube, das ist so auch meine Aufgabe und ja, die macht mir Spaß und ich probiere einfach verletzungsfrei zu bleiben und damit den Jungs Spaß am Platz zu haben.
Der Kicker hat mal eine Rubrik gehabt, die hieß Unterschätzte Spieler der Bundesliga und da wurdest du porträtiert in deiner FC-Zeit. Würdest du da rückblickend zustimmen?
Ja, das kann gut sein. Habe ich natürlich auch damals mitbekommen. Ja, ich glaube, es ging einfach auch darum, dass man sich auf mich verlassen konnte und vielleicht nicht immer irgendwo durch Tore oder Vorlagen aufgefallen bin, aber trotzdem meinen Job erledigt habe. Und ich glaube, ja, es war natürlich in dem Sinne eine trotzdem ganz nette Auszeichnung.
Sagt ja auch Kainzi, die Verlässlichkeit in Person. Wobei, jemanden unterschätzt zu nennen, der ein Gleichnis zu Cafu hat, auch ein bisschen
schwierig.
Paradox. Du warst dann 6 Jahre insgesamt beim FC. Schon in dem modernen Fußball eine kleine Ära, finde ich, kann man ruhig sagen. Vieles durchgemacht, Aufstieg, Klassenerhalt, Europa, zum Schluss dann unumstrittener Stammspieler geworden. Ich erinnere mich sogar an ein Video, wo du dann nochmal deinen Vertrag verlängert hast, vor der Schmitze Boot, vom Schmitzeis, auch Videos gedreht hast. Und du da sogar relativ offen drüber gesprochen hast, dass es sicherlich auch Angebote gegeben hätte, wo man mehr Geld bekommen hätte, aber du dich für den Schritt entschieden hast zu bleiben. Ist das so in deiner DNA? Also ich finde das untypisch und auch, also ich finde es verständlich, wenn Leute sagen, ich kriege ein lukratives Angebot, ich ziehe weiter. War das nicht in dir drin?
Ja. Es ist schon immer die Frage natürlich, von welchen Verhältnissen man spricht. Also macht man alles, ja oder nein, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, wir haben uns einfach sehr wohl gefühlt in Köln. Meine Frau hat sich sehr wohl gefühlt, hat da eben auch noch studiert. Unser Sohn ist da geboren und für uns war es schon so, wir haben uns damit identifiziert. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, vor allem in der Mannschaft, auch mit dem Trainerteam damals. Und ja, deswegen gab es für mich da auch keine großen Überlegungen anzustellen, dass ich jetzt nochmal was ganz anderes probieren will. Und ja, ich war dafür schon sehr dankbar. Auch wenn man sagen musste, natürlich in gewisser Weise, Corona hat man da auf Gehalt verzichtet, mit dem Vertrag hatte ich auch auf Gehalt verzichtet. Aber es war irgendwo, ich habe gewusst oder ich habe das einfach wertgeschätzt, was ich auch da vor Ort hatte. Und deswegen habe ich mich dafür auch entschieden.
Gab es da kein Angebot, wo du mal geschwankt hast? Heute wäre es Saudi-Arabien, damals war es vielleicht China oder ich weiß nicht, wer da angegriffen hat. Nee, gab es da mal ein kurioses Angebot, aber dass irgendjemand dich wollte, wo du dachtest, ach okay.
Nee. Also es gab lose Anfragen, sage ich mal, aber nichts Konkretes. Und ich muss auch sagen, ich habe immer gesagt, solche Sachen würde ich nicht machen. Für das, ja, man braucht nicht alles, glaube ich, im Leben mitzumachen, aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Und trotzdem muss ich sagen, ich hatte keine ernsthafte Anfrage. Deswegen tue ich mir natürlich auch nochmal deutlich leichter zu sagen, ich hätte es nicht gemacht und mache es nicht.
Eine weitere Fanfrage. Bin ich mal gespannt, ob ich dich da auch kalt erwische. Emilian L. 2012 möchte wissen, was da war dein peinlichster Moment in der Kabine?
Das ist eine gute Frage. Aber du hast eins, glaube ich, ausgelassen von Kainzi noch, wo ich mich dran erinnere, über meine Ankunft in Köln. Ich habe auf alle Fälle ein sehr kurioses Bild gemacht, wo mir gesagt wurde, das ist doch eine gute Idee, dass ich so ein Bild mache. Ist groß überall erschienen und das wurde mir auf alle Fälle auch lange vorgehalten und ich glaube, auf das spielt er auch an und das sind auch schon, finde ich, 8 Jahre her.
Dann beschreib mal gerne, was ist auf dem Bild zu sehen?
Ich habe irgendwie durch eine Zeitung durchgeschaut und wurde dann groß porträtiert, aber ich weiß nicht, wen ich damals nachmachen sollte. Also es war, ja, überschaubar.
Auch das blenden wir gerne an der Stelle mal ein, ja, hier im Podcast.
Weil es noch gefunden wird.
Du warst ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil Transfermarkt.de spielt da mit meinen Gefühlen. Ich habe ein großes Faible für Rückennummern. Ich mag das, wenn Spieler konsistente Rückennummern haben. Und das hast du auf eine Art geschafft. Bei RB war es die 20. Bei den Grasshoppers Zürich, die dann nach dem FC noch folgen sollten, war es die 22 und bei uns natürlich die 2. Und jetzt bei deiner aktuellen Station wechselt es zwischen 2 und 6. Beruhigt mich bitte, dass du die 2 trägst, oder wie sieht's da aktuell aus?
Tatsächlich haben wir keine festen Nummern, deswegen ist es einfach nach Position. Spielst du rechts hinten, bist du die 2 und im defensiven Mittelfeld die 6. Deswegen schwankt es.
Auch irgendwie sympathisch. So habe ich damals auch in der Kreisliga B immer die 2 gehabt, weil ich hinten rechts gespielt habe damals. Dann lass uns doch mit dem Thema Nummer zwei weitermachen. Und zwar haben wir ja auch eine aktuelle Nummer zwei, die dein Nachfolger ist. Joel Schmid, Schweizer Innenverteidiger, sagt dir was?
Sagt mir was, ja.
Sagt dir was?
Habe ich in der Schweiz noch gegen ihn gespielt. Genau, deswegen kann ich mich auf alle Fälle noch an ihn als Gegenspieler erinnern.
Im Spitzenspiel habe ich nachgeguckt. Ihr Platz 4, der FC Sion, damals mit Kapitän Schmid auf Platz 3. Habt ihr gewonnen, 3:1. Jawohl.
Wirklich. Ja, ich kann mich an wenige Spitzenspiele mit Zürich leider erinnern. Da hat man auch andere Probleme, deswegen war es wahrscheinlich am Anfang der Saison.
Wir sprechen vom 5. Spieltag auch.
Ja, das kommt eben schon wieder sehr nahe.
Aber sag mal ganz kurz, Grasshopper Zürich, was für eine geile Station, finde ich.
Ja, in gewisser Weise schon. Auch einfach ein Traditionsverein. Ja, und Zürich als Stadt, auch eine Megastadt, eine mega schöne Stadt, vor allem wenn man es mit der Natur gerne hat. Für mich oder für uns als Familie war es einfach auch nicht so leicht, dort Anschluss zu finden. Hm. Du gehst mit zwei Kindern hin, komplett neue Station, da erstmal Anschluss zu finden, und sportlich lief es jetzt auch überschaubar, sag ich mal, und deswegen haben wir da auch dann schnell die Zelte abgebrochen, aber trotzdem war es eine schöne Erfahrung.
Ah, das war spannend, auch die Seite mal zu hören. Da siehst du manchmal wieder in dieser Glamour der Fußballwelt. Also wir haben uns ja im Estepona-Trainingslager, ich glaube vor circa anderthalb Jahren, da getroffen, weil wir noch zum Abschluss des Trainingslagers ein Testspiel hatten und ihr habt auf dem gleichen Platz danach gespielt.
Ja, oder danach, genau.
Und da sah ich dich mit diesem Trainingsanzug in weiß, blaue Wappen, zwei goldene Sterne drüber. Da dachte ich so, oh Wahnsinn, so ein Schmitz-Trikot im Schrank haben, das würde sicherlich auch Spaß machen. Aber ja, klar, wenn ihr dann mit der Familie plötzlich in einer neuen Umgebung seid und es dann auch noch sportlich nicht läuft, dann fällt das natürlich schwerer.
Genau, ja. Und es ist dann doch Schweiz, zwar deutschsprachig, aber es ist trotzdem Ausland, und ja, deswegen tust du dir manchmal doch in gewissen Teilen einfach ein bisschen schwerer. Und ja, für uns war es einfach die beste Möglichkeit, dass wir dann nach München zurückgehen konnten.
Dann lass uns doch ganz kurz zu deinem damaligen Kontrahenten vom FC Sion kommen, denn auch der hat eine Sprachmemo für dich hinterlassen.
Hey Benno, da ist Joel Schmid. Vielleicht kennst du mich noch. Wir haben mal zusammen uns duelliert in der Schweizer Liga. Du bei GC und ich bei Sion. Und ich bin ja fast ein Namensvetter mit Schmid. Und durfte deine legendäre Nummer 2 übernehmen, was mich mit riesigem Stolz erfüllt. Was ich aber noch nicht erleben durfte, ist mit der Nummer 2 europäisch für den ersten FC Köln aufzulaufen. Da bist du mir ja einen großen Schritt voraus, und ich wollte mal fragen, wie ist das Gefühl? Vielen Dank für die Auskunft und genieß den Podcast. Tschüss.
Danke, Echo. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, es war schon was ganz Besonderes, einfach das miterleben zu dürfen. Ich kann mich an die Playoff-Spiele vor allem erinnern, wo wir uns auch daheim schwer getan haben, weil wir früh eine rote Karte gesehen haben, um dann auswärts da einzuziehen. Es war ja eine geile Zeit, muss man so sagen. Vor allem auch das Jahr davor, wo sich dann schon so ein bisschen angebahnt hat, man könnte vielleicht europäisch kommen, mal ist die Abstiegssorgen, ist mal los und jetzt geht's nur noch nach oben oder uns hält eben keiner mehr auf. Deswegen diese Spiele international, meistens war es dann 21 Uhr Abend Anpfiff, war was ganz Besonderes.
Eddie CCAA fragt passend, was ist deine liebste Erinnerung beim FC?
Also, wenn ich gerade nochmal an die Spiele zurückdenke, das war schon was Besonderes, als wir dann eben eingezogen sind, europäisch, und sonst auch, glaube ich, in der Saison war es, als wir Gladbach daheim 4:1 geschlagen haben. Ich hatte auch Besuch von 6, 7 meiner engsten Freunde, und dass wir dann so ein Spiel hingelegt haben, abends noch zusammen ins Restaurant durch die Stadt zu ziehen, das war schon was ganz Besonderes.
Ohne deinen aktuellen Teamkollegen und deinem aktuellen Arbeitgeber zu nahe zu treten, gibt es etwas, was du hier vermisst in Köln oder beim FC?
Ja, also man muss sagen, die Mannschaft war überragend. Über all die Jahre hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Fans waren überragend, muss man so sagen. Und vor allem auch ja die Herzlichkeit von allen Menschen in der Stadt. Ja, wie offen man empfangen wurde. Ich glaube, wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und ja können wirklich froh sein oder ja, dass wir das erleben durften.
Benno, ich muss sagen, für mich ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Ich hoffe für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch und für dich auch. Wir haben zum Abschluss eines jeden Podcasts eine Rubrik, die bleibt. Das sind 90 plus 3, die drei Abschlussfragen, die hier jeder Gast gleichermaßen beantwortet. Die erste ist relativ simpel. Was machst du heute noch? Freitagnachmittag? Was passiert heute noch im Hause Schmitz?
Ja, heute wird tatsächlich noch gegrillt bei uns. Schwiegereltern kommen zu Besuch, der Bruder von meiner Frau und ja, ganz klassisch, sag ich mal, grillen und nett zusammensitzen.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Oh, gute Frage. ja, möglichst einfach ja, die Zeit genießen können, gesund bleiben. Ich glaube jetzt konkrete Ziele in dem Sinn. Ich habe nicht, dass ich A oder B das unbedingt sehen, erreichen will, wie auch immer. Ich glaube, irgendwo bin ich dankbar für das, was war und bin auch dankbar für das, was ich habe mit meiner Familie.
Dann kommen wir zur letzten Frage, Benno. Was ist für dich der erste FC Köln?
Ja, ich glaube, Emotionen pur. Das wird auf alle Fälle gut treffen. Ja. Es war immer emotional. Es hat viel Spaß gemacht, in dem Stadion spielen zu dürfen und definitiv eine sehr schöne Zeit.
Benno, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass wir hier im Podcast mal wieder eine FC-Legende begrüßen durften. Ich wünsche dir für die Zeit in München, solange du noch aktiv bist natürlich, ganz viel Freude, ganz viel verletzungsfreie Zeit und auch danach nur das Beste, was da noch kommen mag. Und wer weiß, du kennst das Fußballgeschäft. Vielleicht sieht man sich ja auch nochmal im Geißbockheim in irgendeiner Funktion, in irgendeiner Rolle wieder.
Ja, genau. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Und über eine Einladung freue ich mich natürlich auch ins Stadion. Ja.
So sieht's aus. Da bin ich jetzt in der Verpflichtung, dir ein paar Karten zu besorgen. Wie viele dürfen es sein? Sind die Kinder schon alle interessiert?
Der Große, der ist 5. Der bekommt alles mit, sitzt und gerne bei mir im Stadion und ich glaube, der würde auch gerne mal wieder ins Rhein-Energie-Stadion.
Dann aber nur mit der Nummer 2 und einem hinten und einem Geißbock vorne drauf.
Krieg mal hin.
Super. Benno, alles Jode. Danke dir. Macht Jod.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.